Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zum Podcast Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und ich bin die Gastgeberin. Ich möchte mich auf diesem Weg bei dir bedanken, dass du diesen Podcast hörst. Ich möchte, dass die Geschichten meiner Gäste noch viele andere Menschen erreicht. Und du kannst mich dabei unterstützen, indem du den Podcast abonnierst, eine Bewertung über beispielsweise Spotify oder Apple iTunes abgibst und anderen Menschen von diesem Podcast erzählst. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir nun viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute als meinen Gast die Irene begrüßen. Irene, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr und bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
Danke, liebe Sarah, ich auch.
Und dann würde ich vorschlagen, wir springen direkt ins kalte Wasser und starten mit der ersten Frage, nämlich der Frage, wer bist du?
Wer bin ich? Zum einen würde ich sagen, ich bin ein sehr fröhlicher, kommunikativer Mensch, so in der Basis, auch wenn ich sie nicht immer spüre, auch wenn ich merke, dass ich mich schon so von dem, was in meinem Kopf passiert, schon immer sehr beeinflussen lasse mit den ganzen Gedanken und Kreisen, die einen da immer wieder bremsen und aufhalten. Und ich formuliere das so gar nicht, weil wir jetzt so im Podcast sind, sondern weil das tatsächlich ein Thema ist, das mich so die letzte Zeit schon stark umtreibt. Wer bin ich, wenn ich mal die ganzen Gedanken, die ich mir zum 100. Mal mache, wenn ich die mal weglassen würde? Mhm. Ansonsten bin ich jemand, der einige wenige sehr starke Beziehungen in seinem Leben hat zu meinem Mann, zu meinem Sohn, zu meinem großen Stiefsohn aus erster Ehe meines Mannes, zu wirklich einigen sehr guten Freundinnen und Freunden. Ich bin jemand, der mit Smalltalk nicht so gut kann, der sich schon immer auch einen gewissen Tiefgang wünscht. Mhm. Ansonsten bin ich ein neugieriger Mensch. Ich will immer mich verändern, wachsen. Ich nerve. Ich habe schon einen gewissen Anspruch. Ich spreche Dinge an. Damit kann nicht jeder gleich gut umgehen. Ich bin zwar eigentlich auch sehr harmoniesüchtig, also süchtig kann man gar nicht sagen. Ich habe es gerne harmonisch, aber nicht um einen zu hohen Preis.
Mhm. Bei mir sind natürlich ganz viele Fragen schon aufgetaucht.
Ja, ich habe deine Augen gesehen in der Kamera.
Ja, bevor ich aber diese Fragen oder diese Nachfragen stelle, würde ich erstmal noch wissen wollen, wer warst du mal und bist es aber heute nicht mehr?
Wer war ich mal und wer war ich nicht heute nicht mehr? Ich glaube, dass ich eigentlich eine große Angstfreiheit mitbringe und eigentlich ein großes Vertrauen ins Leben habe. Während ich formuliere, stört mich schon immer das Wort eigentlich, das ich benutze. Es ist so ein blöder verbaler Platzhalter geworden, den man immer so benutzt. Das ist wie so eine, keine Ahnung, so ein verbales Schutzschild. Ich spüre, dass ich das Angstfreie immer noch in mir trage, dass ich dem aber zu wenig Raum einräume. Auch im Sinne von meiner Spiritualität, gar nicht jetzt kirchengebunden, aber ich merke, dass das Thema eigentlich nach draußen will und irgendwie beachtet werden möchte. Ich aber noch nicht so einen richtigen Zugang wieder dazu gefunden habe und eigentlich spüre, dass ich da früher klarer war oder auch vielleicht schon weiter war. Aber dass das in diesen letzten, auch sehr arbeitsreichen und vollen Jahren einfach zu sehr untergegangen ist.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, hast du den Bezug zur Kirche und zur Spiritualität, wie du das gerade genannt hast, und das war früher mal stärker, als es jetzt ist. Woran spürst du, dass sich das verändert hat?
Vordergründig spüre ich es natürlich erst einmal, dass ich mich früher stärker in einem Umfeld bewegt habe, also kirchennäher, spiritualitätsnäher als heute. Das kam automatisch durch die Kindheit, durch die Jugend. Das habe ich auch gepflegt und auch gemerkt, dass es mir immer gut tat. Und damit meine ich nicht unkritisch irgendwo hinterherlaufen, aber dass die Auseinandersetzung damit einfach automatisch stärker stattfand. Und ich bin ja auch selbstständig mit der eigenen Firma. Ich habe einen kleinen Sohn. Das Leben war sehr voll. Nicht erst seit Corona. Ich war auch dann einige Monate krankgeschrieben mit Burnout. Also es hatte sich einfach vieles angesammelt. Und ich habe in der Zeit dann auch der Krankschreibung, des Burnouts, so das Thema Spiritualität, Auseinandersetzung mit Religion, mit den, sage ich mal, großen Lebensfragen schon auch als den Bereich identifiziert, dem ich jetzt in der letzten Zeit zu wenig Beachtung geschenkt habe.
Und wie geht's dir damit, wenn du sagst, ich habe dem zu wenig Beachtung geschenkt?
Ja, das ist ein Gefühl der Trauer. Das ist vielleicht an manchen Stellen sogar ein Gefühl des Versagens, so im Sinne, wie konnte mir das nur passieren? Wie bin ich in diese Situation reingeraten, dass das geschehen ist? Ich bin deswegen vielleicht auch umso trauriger, weil ich merke, dass ich eigentlich sehr wohl jemand bin, der sich mit dem Leben verbunden fühlt und mehr verbunden fühlen möchte, sich auch mit Menschen verbinden will, also das Bedürfnis nach Schwarm und nach Menschen, die einem gedanklich, emotional, spirituell nahestehen, das Bedürfnis ist auf jeden Fall da und groß. Aber vielleicht bin ich auch durch so meine Rationalität da auch nicht immer offen gewesen, mich natürlich auch zu öffnen und das vielleicht auch an manchen Stellen zuzulassen.
Wie ist es denn jetzt gerade?
Ich öffne mich, würde ich sagen. Ich tue das bewusster, ich spreche bewusster über Themen, merke, dass auch das sehr viel verändert. Es ist ein bestimmter Prozess, der mit dem Burnout schon begonnen hatte, weil ich auch mit dieser Erkrankung, mit der Depression, die dahinter steht, so offen wie möglich auch umgegangen bin, das sehr bewusst auch getan habe und daraus schon auch viel schöpfe im Sinne, das Thema Depression, es ist ja jetzt quasi en vogue und jeder schreibt dann ein Buch, was die Depression Tolles mit seinem Leben gemacht hat. Das ist jetzt etwas, was ich nicht so schätze, weil es gleich so, keine Ahnung, als wäre es so verkommerzialisiert. Verstehst du, was ich meine? Es wird gleich wieder ein Produkt, mit dem ich arbeite und am besten mache ich ein Insta-Profil draus und starte einen Podcast. Nicht jetzt in deine Richtung, aber ich merke so, dieser Umgang mit dem Thema, Das bin ich nicht, wenn das so gelebt wird.
Ja.
Nichtsdestotrotz merke ich natürlich schon die Offenheit, die man in die Welt natürlich da auch reinträgt, dass die zu einem zurückkommt. Und ich habe auch in diesem Jahr für mich ein sehr schönes Format gefunden, das heißt We Walk. Das ist von einem Coaching-Team aus Göttingen, die, wie soll ich sagen, einen im Jahreskreis begleiten, im Sinne von digitalen Walks, alle 6-8 Wochen. Jeder läuft quasi los, egal wo er ist, für 10 Kilometer, hat einen Leitfaden, den er bearbeitet für sich mit seinen Themen. Und abends trifft man sich zum digitalen Austausch und berichtet einander, was da so emotional passiert ist, wo es Widerstände gab. Und zwischen diesen Walks treffen sich immer kleine Teile dieser Gruppe, sogenannte Triaden, meistens immer drei wöchentlich, um das eben so insgesamt zu begleiten. Und ich merke, dass das allein, sich auf so ein Format einzulassen, auf so unterschiedliche Menschen, egal welches Geschlecht, egal welches Alter oder welche Herkunft, dass schon das unglaublich viel öffnet und aufbricht.
Ja. Kannst du ein Beispiel nennen, woran du gemerkt hast, hier öffnet sich etwas oder hier bricht sogar etwas auf?
Ich glaube, das Beispiel ist tatsächlich diese Tatsache an sich, dass man da sitzt, auch vor der Kamera und über viele Gefühle, Empfindungen, Zweifel, Ängste berichtet und versucht, da dran zu kommen und das einfach, wie soll ich sagen, in den Raum hineinträgt, ohne genau zu wissen, was zurückkommt, damit bestimmt auch Kontrolle aufgibt. Und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich bin rational und ich glaube genau das ist die Challenge auch, diese Kontrolle und diese Rationalität einfach dann auch hinter sich zu lassen und sich auf einer anderen Ebene emotional zu bewegen, um an andere Dinge ranzukommen.
Ja, ja. Es klingt so ein bisschen danach, aber vielleicht ist es nur mein Eindruck, dass es etwas auch Neues für dich ist. So dieses, ich begebe mich von dieser rationalen Ebene mehr auf dieses Emotionale, gebe diese Kontrolle ab, wie du es gerade gesagt hast, lasse Ängste, Zweifel, lass es zu und gucke, was passiert.
Nee, so würde ich es nicht sagen. Also ich bin schon jemand, der sich stark mit seinen Ängsten und Zweifeln beschäftigt, der auch viel reflektiert, der sich darüber schon im Klaren ist und das auch, wie soll ich sagen, stark mit meinem Mann, mit guten Freunden auch bespricht. Also ich bin keine Insel. Also das bin ich auch so vom Lebensgefühl her nie gewesen. Aber vielleicht weg auch von diesem Gefühl, man muss da immer auf jahrzehntelange Beziehungen aufbauen, um das austauschen und formulieren zu können, sondern es ist vielleicht einfach auch gut, egal wo es dann eben sich anbietet, wo das eben auch passiert, diese Situation anzunehmen. Und insofern hast du schon recht, es hat sich verändert, einfach vielleicht unbefangener zu werden und einfach mal auszuprobieren, verspielter und sich einfach auf andere Dinge auch einzulassen in dem jeweiligen Moment. Also wenn wir die klischeehafte Formulierung bemühen dürfen, also so im Moment leben. Und das eben vielleicht auch stärker auszukosten. Vielleicht so.
Ja, mich interessiert natürlich, und vielleicht magst du davon erzählen, du hast gesagt, dass du ein Burnout erlebt hast, dass du eine Depression erlebt hast, dass du eigentlich nicht diejenige bist, die das so nach außen trägt oder die das so vor sich herträgt. Und vielleicht magst du mir trotzdem erzählen, wie es dir damit ging, wie du das erlebt hast.
Gerne. Es ist jetzt 2 Jahre her. Es hat mich das gesamte Jahr 2020 eigentlich begleitet, schon bevor es mit Corona eigentlich auch losging. Ich würde sagen, dass ich das Thema angedeutet hatte. Also ich habe den Schlag gespürt, bevor er da war. Ich habe schon gemerkt, dass da was kommt, dass da sich was verändert. Habe tatsächlich sogar mal angefangen zu recherchieren, Depression. Habe dann aber nichts unternommen, weil ich dachte, ich komme mit meinen normalen Bordmitteln mal in die Ruhe gehen, sich ein bisschen Auszeit nehmen, einen Tag im Bett, Serie gucken, asiatisches Essen bestellen. Also du weißt, was ich meine, dass ich damit rumkomme.
Ja.
Und als es dann soweit war, war es einfach klar, es ist da, es hat sich was verändert. Und das habe ich sehr stark gespürt. Ich bin irgendwann in diesen Monaten auf eine Burnout-Forscherin gestoßen. Ich glaube, Miriam Pries, und die hat gesagt, jeder, der ein Burnout hat, hat eine Depression, aber nicht jeder, der eine Depression hat, hat auch einen Burnout. Und das war erstmal auch so ein Satz, wo ich gemerkt habe, ja, ich habe einfach auch eine Depression. Es ist eine depressive Episode und damit muss ich umgehen. Ich war krankgeschrieben, mein Sohn war in dem Kita-Alter einfach auch noch sehr klein und bedürftig. Und da war Corona natürlich Fluch und Segen, weil die Kita war zu. Einerseits, er war 4 Monate zu Hause. Andererseits hat das so, dass er natürlich auch gar nicht so mitbekommen, dass es mich so erwischt hat, in Anführungszeichen, dass ich wirklich an manchen Teilen des Lebens so nicht teilgenommen habe. Obwohl ich das Glück hatte, dass ich immer noch einigermaßen handlungsfähig war. Also ich habe rechtzeitig reagiert. Ich habe mir Hilfe, Behandlung, Medikamente und Gespräch gesucht und habe natürlich daran auch gemerkt, was ich für ein Glück hatte, dass ich das konnte. Dass ich nicht monatelang auf Therapie warten musste, dass ich einen gewissen Handlungsspielraum hatte, wo ich wusste, da kann ich hin, da kann ich hin. Das hat schon viel Sicherheit gegeben. Und insgesamt habe ich mich schon, glaube ich, in der Zeit stark mit mir beschäftigt. Ich war nicht ganz raus aus dem Job, was bestimmt auch die Selbstständigkeit mit sich bringt, was mir aber im Umkehrschluss auch viel geholfen hat, wieder den Einstieg zu finden.
Du hast gesagt, mich hat's erwischt.
Ja.
Was kann ich mir darunter vorstellen?
Es bezieht sich vor allem auf diesen Punkt, den ich versucht habe zu formulieren, dieses Gefühl, dass ich eines Tages, eines Morgens gemerkt habe, es ist was anders, es ist was da. Also ich habe mich quasi schon in den Wochen davor nicht wohl in meiner Haut gefühlt, habe gemerkt, ich komme eben nicht zu meiner Kraft zurück, ich bin orientierungslos, ich bin erschöpft, gelangweilt, traurig, ratlos, was ich tue, was ich mache und warum. Und eines Tages lag es so klar vor mir, dass einfach logisch war, ich kann nicht weitermachen, ich werde auch nicht weitermachen auf die Art und Weise. Und ich glaube, das Wort erwischt ist einfach vielleicht auch so ein bisschen so ein eingeschliffenes Wort im Sinne, so kann man das oberflächlich erzählen, weißt du? Also man kann drüber sprechen, ohne gleich so in die Tiefe gehen zu müssen, weil ich merke schon, dass das Thema natürlich auch Angst auslöst bei anderen, Angst macht. Also ich hatte so 2, 3 Bekannte, wo ich gemerkt habe, wenn ich an Brustkrebs erkrankt wäre, das wäre denen einfacher gefallen, damit umzugehen, als wenn ich über den Burnout oder die Depression spreche. Also das ist eine eigenartige Erfahrung.
Was glaubst du, woran liegt das?
Ich glaube, viele Menschen haben natürlich ihre Themen, an denen sie arbeiten, wo sie merken, mein Leben ist in Ungleichgewicht. Und wenn sie mit sowas in Berührung kommen, haben sie natürlich, glaube ich, auch selber Angst, dass die Dinge bei sich selber hochkommen, dass die aufbrechen, dass die an die Oberfläche treiben. Das ist, glaube ich, wie der Effekt, wenn sich eine gute Freundin von ihrem Partner trennt und man dann selber anfängt, über die Partnerschaft nachzudenken und sie dann vielleicht selber so ein bisschen in Frage stellt und auf den Prüfstand stellt. Und ich glaube, das ist ein ähnlicher Effekt, dass das viele gar nicht an sich ranlassen kommen möchten, weil Depression klingt halt natürlich sehr unkontrollierbar und das ist sie natürlich einfach auch.
Ja, ja. Und es klingt so ein bisschen danach, als hättest du aber es geschafft, die Kontrolle ein Stück weit auch zu behalten. Du hast gesagt, ich war handlungsfähig ein Stück weit. Und es klingt auch danach, du darfst mich da korrigieren, auch danach, dass du jetzt auch die Kontrolle ein Stück weit darüber hast. Ist das so?
Zu einem großen Stück ja, hast du recht. Ich war ja wirklich fast ein Jahr krankgeschrieben. Du durchläufst ja dann diesen üblichen Prozess der Wiedereingliederung, näherst dich so langsam wieder an. Das hat mir zu Beginn große Angst gemacht. Das Gefühl, dass ich dem nicht gewachsen bin, dass ich vielleicht auf dem Weg durch diese Monate die Hälfte Hirn verloren habe, das war schon erstmal schon auf jeden Fall da. Auch das Gefühl, ob kann ich dieser beruflichen Rolle, ich bin ja Personalberaterin mit Betonung auf Beraterin, und die Angst, das dann nicht mehr tun zu können, mit der richtigen Überzeugung, vielleicht mit der entsprechenden Positivität, da hatte ich schon Manschetten, also da hatte ich Respekt vor. Habe aber im Laufe der Monate dann danach gemerkt, dass ich das sehr wohl kann und dass ich es auf eine gewisse Art und Weise sogar auch besser kann. Bin wieder gut, glaube ich, ins alltägliche Leben reingekommen. Aber die Angst, dass du natürlich wieder Warnsignale übersiehst, dass du in gewisse emotionale Abgründe abrutschen könntest, die ist natürlich nicht verschwunden. Die begleitet dich. Man schaut so bei jedem kleinen Hänger, hat man Angst, oh, sind das Anzeichen? Und da muss man sich natürlich schon auch frei machen. Manchmal ist ein Scheißtag einfach nur ein Scheißtag und nicht das Symptom für einen weiteren Burnout oder für eine weitere Krise.
Ja. Ich habe tatsächlich auch gerade daran gedacht, an dieses, okay, man ist in so einer Hab-Acht-Stellung, weil man eben weiß, wohin kann mich das führen, in Anführungszeichen, und andererseits dem aber nicht zu viel Wert beizumessen, weil wir haben wahrscheinlich alle mal emotionale Hänger, das einerseits ernst zu nehmen, aber auf der anderen Seite nicht zu ernst zu nehmen, und da immer wieder, für mich klingt das nach so einem Spagat, da sich immer wieder auszubalancieren, also auch nach einer, ja schon nach einer mentalen Stärke auch, die man da entwickeln sollte oder muss, um eben da den Ausgleich zu finden.
Doch, auf jeden Fall. Aber das ist schon, es schwankt immer hin und her, und es ist auch gut, dass das da ist. Also es ist der Spagat, ja, der ist anstrengend, aber dass du natürlich ein gewisses Warnsystem jetzt in dir trägst und ich halte das auch bewusst wach, würde ich sagen. Mhm. Ich möchte auch nicht, dass das weggeht, weil ich natürlich schon auf mich schauen möchte. Und ich bin an vielen Stellen noch gar nicht gut. Also ich müsste tatsächlich, da und jetzt kommt die innere To-Do-Liste des gefühlten Versagens, angefangen von Sport und Meditation und Thema Spiritualität etc. Also ich weiß, dass ich da noch ein paar Fronten habe, wo ich besser zu mir sein könnte, wo ich bewusster mit mir umgehen müsste, wo ich auch spüre, dass mir das gut täte. Ich habe in diesem Jahr eben mit diesem Walking- und Coaching-Format, was ich dir vorhin kurz erzählt habe, schon was für mich getan und werde in jedem Fall auch mir wieder was suchen, was mich ähnlich erfüllt oder begleitet. Und da bin ich einfach gerade auch auf der Suche fürs nächste Jahr.
Du hattest gesagt Versagen und mir kam das ganz schön hart vor. Weil du jetzt hast du wiederum gesagt, ich suche etwas, was für mich passt. Und das klingt für mich ganz anders, als zu sagen, ich habe da versagt.
Diese Ambivalenz, die kriege ich nicht ganz raus. Und ich vielleicht kriegen die viele nicht ganz raus, die das so mit sich tragen, dass du einerseits natürlich sehr wohl bewusst weißt, ich bin auf der Suche und ich bin da irgendwo dran. Du aber andererseits immer das Gefühl hast, oh Mist, ich müsste doch eigentlich schon weiter sein. Warum bin ich da wieder zwei Schritte zurück? Ich war doch schon mal, ich hatte doch schon den Faden in der Hand. Wieso habe ich den wieder verloren? Habe ich den aus der Hand gegeben? Und da muss man immer wieder mit sich ringen, dass man eben nicht, obwohl ich die Formulierung bewusst benutzt habe, dass man eben nicht das Gefühl hat, boah, ich habe versagt an der Stelle. Ich bin da nicht gut zu mir gewesen, das könnte ich besser, dass man das als positiven Antrieb sieht, aber eben nicht als negatives Gefühl, das einen ja dann noch viel tiefer runterzieht.
Das kann ja auch unglaublich Druck auslösen. Ich muss da noch besser werden. Mhm. Also vielleicht ist es nicht dieses Muss, sondern ich kann da noch besser werden. Das klingt vielleicht weniger als Druck. Mhm. Und es ist ja trotzdem immer so ein... für mich so dieses Bild, nach vorwärts getrieben zu werden. Also vorwärts, immer vorwärts, anstatt so dieses Innehalten und einfach zu sagen, ja.
Ja, ich würde gar nicht es sagen als ein Vorwärts, weil das klingt ja so als immer dieser, das schwingt sehr stark das Thema Selbstoptimierung mit. Das meine ich gar nicht. Also ich meine nicht dieses Besserwerden, ich will mich optimieren, Zeitmanagement, Pipapo, alle Hype-Themen, Achtsamkeit, Blub, das meine ich gar nicht, sondern man will vielleicht einer erneuten Depression oder einem erneuten Tal vorbeugen. Man will einen Schritt schneller sein als die Depression oder der erneute Burnout. Und das ist, wie soll ich sagen, nicht so sehr Selbstoptimierung, sondern es ist einfach stark auch bestimmt angstgetrieben. Mit einer gehörigen Portion Respekt vor dem, was man schon erlebt hat und was man schon durchschritten hat. Aber ich gebe dir recht, den Druck rauszunehmen und an der Stelle auch liebevoller mit sich umzugehen, würde bestimmt helfen. Aber das schaffe ich nicht an jeder Stelle. Das schaffe ich manchmal, sogar auch manchmal oft ziemlich gut. Aber dass du manchmal trotzdem diese Angst im Nacken hast, das kriegt man nicht ganz raus. Zumindest ich nicht. Vielleicht schaffen das andere besser.
Ja, ja. Naja, es ist ja auch nicht so viel Zeit vergangen, dass sich das so, sagen wir mal, ich benutze mal deine Worte, erwischt hat. Es sind jetzt zwei Jahre, hast du gesagt. Und ich habe auch gedacht, diesen Schritt schneller sein, okay, wovor? Und du hast gerade gesagt, diese Angst im Nacken. Und wie gehst du denn jetzt momentan mit dieser Angst im Nacken um?
Ich würde sagen, dass sie jetzt nicht schwer auf meinen Schultern lastet. Es ist jetzt kein schwerer Rucksack, den ich empfinde. Mhm. Aber es ist vielleicht ein Schatten, der manchmal da ist und den ich manchmal schon spüre und der mich auch dann dazu zwingt, A, darüber nachzudenken und B, einfach auch immer wieder mich damit zu beschäftigen und mir so meine Fluchten zu suchen, mich immer wieder auf die Suche zu begeben nach Dingen, die mir gut tun und die mich innerlich auch ausfüllen. Aber ich würde es jetzt nicht als schwere Last bezeichnen wollen.
Ja, es klingt fast so ein bisschen danach, als wäre dieser Schatten auch so ein bisschen fürsorglich. Ist das so?
Ich hoffe.
Du hoffst.
Ja, ich denke schon. Ja, ja. Doch, das ist es schon.
Ja, also wie du schon gesagt hast, mit der Corona-Zeit und so habe ich jetzt auch den Gedanken, was diesen Schatten angeht, Fluch und Segen zugleich. Mhm. Passt das?
Ich denke, das trifft auf viele Entwicklungen der letzten Jahre zu. Also ich habe das Gefühl, dass viele Menschen, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht in der Zeit, wie ich, den Burnout hatten, aber mit genauso vielen Abgründen, Schatten oder Ängsten zu kämpfen hatten und dass viele aus einer vermeintlichen Sicherheit geworfen wurden und dass das natürlich in der nächsten Zeit nicht besser werden wird, dass das vielleicht auf eine gewisse Art, so schlimm das klingt, nie mehr besser wird, dass wir es jetzt spüren, in was für einer relativen Sicherheit wir doch gelebt haben und dass das jetzt einfach eine Zeit ist, die stärker Ängste auslöst und Ängste bewusster macht.
Ja, vielleicht kannst du das so ein bisschen konkretisieren. Was siehst du, was uns in Zukunft erwarten wird und was glaubst du, mit welchen Ängsten wir stärker konfrontiert sein werden?
Ich möchte jetzt an der Stelle gar nicht politisieren, aber ich glaube, dass das Thema Zukunftsangst, egal auf welchen Bereich wir das jetzt legen würden, dass das einfach ein ganz, ganz großes Thema ist. Die Unsicherheit, was die Zukunft bringen mag und die Unsicherheit, inwieweit wir die Zukunft noch in den eigenen Händen haben. Brauchen wir gar nicht irgendwie, glaube ich, philosophisch das formulieren, so im Sinne, oh, wir haben sie eh nicht in den eigenen Händen. Aber man hatte immer noch das Gefühl so der relativen Kontrolle oder einer gewissen Überschaubarkeit in einem ganz begrenzten Umfang. Aber das hat sich, glaube ich, schon aufgelöst an vielen Stellen und da kommt was Neues. Ich weiß gar nicht, ob das an jeder Stelle schlecht ist. Ich glaube, dass das auch vielen Menschen sehr gut tut, hinzuschauen, draufzuschauen, was da tatsächlich passiert. Im Negativen merken wir das natürlich an der ganzen Aggression, die viele Menschen plötzlich haben, die sie ausleben im realen Leben, im digitalen Leben, dass natürlich da ganz viel an die Oberfläche blubbert, was vielleicht vorher noch ein bisschen mehr unter der Decke gehalten war, wo noch mehr Kontrollmechanismen gewirkt haben, etc. Da ist bestimmt vieles in Bewegung gekommen, was manche Menschen nicht mehr im Griff haben. Oder vielleicht auch gar nicht mehr im Griff haben möchten.
Also einerseits hast du gesagt, es gibt Dinge, die sind gut, dass sie an die Oberfläche kommen. Und es gibt Dinge, die sind vielleicht nicht so gut, dass sie an die Oberfläche kommen. Hast du dafür ein Beispiel, um das für mich ein bisschen greifbarer zu machen?
Ich denke, ein großes Thema, und das passt natürlich zu dem, was wir vorhin besprochen haben, ist ganz klar, wie will ich leben? Wie soll mein Leben aussehen? Also wir können da jetzt ganz groß ausholen und sagen, wie gelingt ein gutes, sinnhaftes Leben? Wer will ich mal gewesen sein? Und diese Zeiten mit den ganzen politischen Verwerfungen, sei es jetzt die Angst vor einem kalten Winter, die Angst vor Krieg etc., lassen diese Fragen einfach nochmal ganz anders in den Vordergrund treten. Und ich glaube, am Ende vom Tag muss jeder schauen, wie er in seiner kleinen Welt damit umgeht und vielleicht für sich auch Dinge findet, die er selber tun kann für sein Wohlbefinden, für sein gutes Leben und eben nicht immer nur das große Ganze auch zur Verantwortung ziehen kann. Also sind, glaube ich, schon Zeiten, wo es stärker auch um die eigene Verantwortung für das eigene Leben geht, um Selbstwirksamkeit, um die Dinge, die ich für mich tun kann, die ich verändern kann und sei es nur im ganz Kleinen. Aber diese großen Lebensfragen, ich glaube schon, auch wenn das nicht jeder so formulieren würde, ich glaube, dass da viel im Untergrund arbeitet und jetzt habe ich in meinem Job viel mit Menschen zu tun, die ja nur den Job verändern wollen, sage ich jetzt mal oberflächlich. Aber an dem Thema Arbeit hängt ja auch so unglaublich viel. Da hängt das Thema Identität, da hängt das Thema Respekt, was bin ich wert, wofür bekomme ich mein Geld, tue ich überhaupt was Sinnvolles oder mache ich den ganzen Tag irgendwelchen nutzlosen Scheiß, den kein Mensch interessiert?
Ja.
Und das spüre ich sehr stark. Wir arbeiten bei uns im Job auch mit dem Thema Persönlichkeitsanalyse, also wenn du so willst, auch mit Persönlichkeitsentwicklung, wenn auch nur in einem ganz abgespeckten Rahmen. Aber du merkst, wie eng diese Themen natürlich beieinander hängen. Und das ist im Großen und Ganzen natürlich genauso.
Ja, wie gehst du mit dieser, sagen wir mal, Unsicherheit, die auf uns jetzt zukommt, wie gehst du damit um?
Ja, das ist wieder, das führt uns tatsächlich wieder an den Anfang des Gesprächs zurück, als ich gesagt habe, ich glaube, eigentlich bin ich in der Basis ein relativ angstfreier Mensch.
Mhm.
Ich komme aus einer Familie, wo Geld eigentlich keine große Rolle gespielt hat, im Sinne, es war wenig da, ich habe aber nie einen Mangel gespürt. Mein Vater ist Künstler, er ist Bildhauer, er hat sich immer schon auch über andere Dinge definiert. Und hat sich zum Beispiel mit dem Thema Geld oder andersrum mit dem Fehlen von Geld auch gar nicht so permanent auseinandergesetzt. Du kannst das natürlich stark auch als verdrängt bezeichnen und da ist bestimmt auch viel dran. Ich merke aber, dass ich an manchen Punkten durchaus wieder aktuell zu einer gewissen resilienten Haltung zurückfinde und eigentlich schon darauf vertraue, dass es auf die eine oder andere Art und Weise wieder gut wird und dass ich in meinem kleinen Rahmen auch dafür sorgen kann, dass es gut wird. Ich will das gar nicht überhöhen. Ich bin jemand, der viele Ängste hat, auch viele Lebensängste hat, keine Frage. Aber ich merke, dass ich auch mehr bin als diese Ängste und mehr als die vermeintliche Schwäche, die dahinter steht. Und ich spüre schon an manchen Stellen, dass ich daraus für mich noch mehr machen kann.
Du hast gerade schon angesprochen, dass du aus einer Familie kommst, die da relativ angstfrei war, so wie du es beschrieben hast, wenn ich das richtig verstanden hast. Die irgendwie, du hast gesagt, mir hat an nichts gemangelt. Dein Vater war Künstler und hat sich auch über schon mehr definiert. Was glaubst du, hast du noch aus deiner Familie, aus deiner Familiengeschichte Hilfreiches übernommen?
Naja, verbunden mit meiner Familie war immer ein gewisses Außenseitertum. Du warst dabei, aber oftmals halt auch nicht richtig mittendrin. Das ist etwas, mit dem ich schon auch immer wieder sehr stark gehadert habe. Es ist einerseits eine große Qualität von mir, das auszuhalten und auch nicht nur damit zurechtzukommen, sondern auch teilweise froh zu sein, dass ich da auch meine Selbstständigkeit habe und mich von vielen Dingen auch nicht so abhängig mache.
Ja.
Trotzdem bin ich auch in meiner Kindheit und Jugend natürlich auch mit Ausgrenzung beschäftigt gewesen. Ich will jetzt dieses Thema Mobbing gar nicht in allen Einzelheiten jetzt aufrollen, aber das Gefühl, ausgegrenzt zu werden für Dinge, die gar nichts mit dir zu tun haben, die Erfahrung habe ich schon sehr stark gemacht. Und da habe ich schon auch viel gelitten drunter.
Also ich bin ganz bei dir. Ich fühle mich nämlich auch gerade angesprochen, weil ich genau das auch erlebt habe, für Dinge ausgegrenzt zu werden, für die man nichts kann. Und du hast gesagt, dieses Außenseitertum, hast du das im Außen erlebt oder war das auch im Familiären? Du hast gesagt, mittendrin, aber nicht wirklich dabei.
Nee, innerhalb der Familie habe ich das so nicht erlebt. Ich komme aus einer liebevollen Familie, aber auch aus einer unglaublichen komplizierten Familie. Mit vielen Traumata, mit vielen biografischen Verwerfungen in den Elternfamilien, mit vielen, also mit tatsächlich prall gefüllten Rucksäcken.
Ja.
Und natürlich trage ich das auch heute noch ein Stück weit mit mir mit. Da bin ich nicht raus aus der Geschichte. Aber ich kann natürlich sehr wohl damit, wie soll ich sagen, ich kann sehr wohl entscheiden für mich, wie ich damit lebe und wie ich damit umgehe. Auch wenn damit nicht der Rucksack weg ist.
Ich wollte gerade sagen, was davon du mitträgst, weil genau das kommt mir auch bekannt vor, diesen Rucksack, der vollgeladen ist und man weiß eigentlich gar nicht, woher kommt denn das eigentlich alles, was hier in meinem Rucksack ist. Und manchmal, oder so geht es mir, weiß ich gar nicht genau, was ist denn das da drinne? Auseinanderzunehmen und zu sagen, das gehört gar nicht mir, das habe ich irgendwie, das wurde mir schon mitgegeben. Und ich finde, das ist ein riesengroßer Packen Arbeit, den man da hat, das auseinanderzunehmen.
Total.
Ich weiß nicht, wie geht's dir damit?
ein riesengroßer Packen Arbeit, weil das eben an manchen Stellen auch gar nicht rauszukriegen ist. Du kannst das nicht sezieren und sagen, meins, nicht meins, 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 nicht meins, nicht meins. Das, an manchen Stellen mag es eindeutiger sein, aber an ganz vielen hängst du ja so tief mit drin, du bist ja ein Teil davon, du bist verwoben bis in die letzte emotionale Zelle, bis in jeden emotionalen Reflex. Das heißt, die Trennung ist schwierig und schlussendlich, glaube ich, kann man nur viel daran arbeiten, wie man selber damit umgeht und wie man selber damit klarkommt. Und das wird mal besser und mal schlechter gelingen.
An welchen Stellen merkst du, gelingt es dir gut und an welchen Stellen merkst du, gelingt es dir weniger gut?
Da kann ich tatsächlich als schönes Beispiel die Beziehung zu meinem Vater nehmen. Ich habe einerseits eine sehr enge Beziehung zu ihm. Er ist jetzt auch schon über 80, aber er immer noch sehr, wie soll ich sagen, wenn ich fit sage, klingt das so nach fröhlichem Seniorentum in Pastelltönen. So ist er mit Vater gar nicht, sondern der steht noch richtig im Leben. Der nimmt am Leben teil, politisch, beruflich, auch immer noch als Bildhauer. Wir haben eine enge Beziehung, für die ich auch sehr dankbar bin, aber die in vielen Stellen auch ambivalent ist, wo ich weiß, ich bin trotzdem auf Hab-Acht-Stellung, weil mein Vater durch seine eigene Biografie auch so geprägt und teilweise traumatisiert ist, dass ich an manchen Stellen nie wissen kann, trägt das, wenn wir mal im Konflikt sind, oder bricht das dann ein? Und mit meinem Vater habe ich schon wirklich viele Konflikte gehabt, wo ich hinterher dachte, boah, ob ich das mein Lebtag, sage ich jetzt so salopp, aushalte, immer wieder in diese Konflikte reinzugehen, mich da so mit reinziehen zu lassen in einem Abgrund, in dem ich eigentlich nicht sitze, das weiß ich nicht. Und da ist mittlerweile viel Selbstschutz dabei. Da bin ich mir über ein paar Dinge wirklich nach einem Konflikt, dem letzten großen, den ich mit ihm hatte vor anderthalb Jahren, da bin ich mir sehr viel klarer geworden. Kann es besser trennen im Sinne, dass auf der einen Seite die Liebe und die Fürsorge und die Beziehung, die auf jeden Fall da ist, aber dass da auf der anderen Seite auch der Selbstschutz, und ich habe mir nicht nur vorgenommen, sondern wirklich auch geschworen, und es ist mir seitdem auch nicht mehr passiert, dass ich mich in bestimmte Situationen nicht mehr reinbegeben werde. Und dass ich, bevor Dinge zu sehr eskalieren würden, wirklich zurückziehe. Und daran habe ich die letzten anderthalb, zwei Jahre schon stark auch gearbeitet, dass mir das nicht mehr passiert.
Und ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, weil du hattest vorhin dieses Verwoben gesagt. Und wenn wir so mit allem verwoben sind, dann ist es ja manchmal total schwer, uns zu lösen. Also aus diesem verwobenen Netz zu sagen, ich gehe hier raus und das nicht. Ja. Ich mache das so nicht mehr.
Das ist manchmal schier unmöglich, ja.
Genau, das ist genau. Und aber dir ist es gelungen. Was glaubst du, was hat dazu beigetragen, dass du gesagt hast, ich will das so nicht mehr? Also das ist ja, das hatten wir ja auch schon mal, ne? Wir verstehen Dinge, wie ich müsste vielleicht mehr Sport machen oder dies, das und jenes. Wir verstehen das, aber die Umsetzung fällt halt manchmal total schwer. Aber was glaubst du, was hat dir an diesem Punkt geholfen, das tatsächlich anders zu machen?
Ich glaube, nach dem letzten Konflikt habe ich gemerkt, dass da zum ersten Mal habe ich das so richtig gespürt und konnte es formulieren. Da hat so eine gewisse, ich bin keine Psychologin, aber da hat so eine gewisse Retraumatisierung stattgefunden. Und ich habe etwas gespürt, was schon ganz, ganz alt ist, ein Gefühl von Zurückweisung, von Alleinsein, von Einsamkeit, dass mir da Dinge auf die Schultern gelegt werden, die eigentlich nicht die meinen sind. Das war so stark. Ich konnte das so bewusst im Nachgang wahrnehmen. Ich habe das nochmal so durchlitten, aber bin zum ersten Mal nicht mehr alleine durch dieses Durchleiden, sondern habe ganz bewusst mehreren Menschen von dieser Situation erzählt. Ich habe schon lange einen Coach, der auch schon über 70 ist. Ich habe ein, zwei Freunde mit eingeweiht, die das so noch nicht wussten. Und ich bin ganz bewusst ins Außen gegangen, um im Inneren eigentlich anders damit klarzukommen, und habe tatsächlich an der Stelle die Erfahrung gemacht, dass es mir nicht nur gut tat, sondern mir geholfen hat, das klarzukriegen, dass ich diesen Themen anders umzugehen habe für mein eigenes Lebensglück. Und das ist umso wichtiger, und da hängt natürlich jetzt wieder viel Biografie meiner Eltern, meiner Familie mit drin. Meine Mutter ist auch über 80, lebt noch, hat aber seit über 15 Jahren schwer Alzheimer, ist schon seit vielen Jahren im Heim. Das heißt, wir tragen einfach auch so den Verlust, mein Vater der Ehefrau, ich der Mutter mit, obwohl sie noch lebt. Und das ist schon eine Bürde, die wir einfach irgendwo teilen. Auch. Ja. Und das ist etwas, was einen natürlich dann auch in diesen Konflikten immer begleitet und was unglaublich damit reinschwappt.
Also einerseits verbindet euch das, dieser, ich würde das jetzt einfach mal in den Raum stehen, dieser Schmerz, der damit verbunden ist. Und andererseits ist es auch eine Bürde, die jeder für sich auch nur tragen kann.
Ja, genau. Und ja. Wo du, wie bei Magneten, wenn du den gleichen Pol hast, stößt dich halt einfach auch ab. Du findest an manchen Punkten nicht zusammen und jeder wirft dem anderen an manchen Stellen Ungerechtigkeiten vor, die entweder stattfanden oder nicht stattfanden oder nur gefühlt waren. Und auch das lässt sich eben nicht mehr aufdröseln. Du kannst im Nachgang da nicht mehr hinschauen und sagen, jawohl, jetzt haben wir es aber richtig besprochen, jetzt haben wir mal die Schuld ordentlich verteilt, du warst dafür schuld und du warst dafür und das geht so nicht. Das funktioniert leider nicht.
Ja, du hast es gerade angesprochen, Schuld. Ist das etwas, was dir bekannt ist, Schuldgefühle, oder wie gehst du mit Schuldgefühlen um, wenn du sie kennst?
Schuldgefühle. Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob das Thema Schuldgefühle tatsächlich für mich so ein Thema ist, an dem ich so brutal trage. Ich setze mich da mit auseinander, ja, ich spüre das auch, aber ich habe eigentlich nicht so das Gefühl, dass jetzt speziell mein persönlicher Rucksack so angefüllt ist mit Schuldgefühlen. Jetzt, wo du das so formulierst oder gefragt hast, formuliere ich es selber auch zum ersten Mal, beziehungsweise denke darüber nach. Nee, ich würde sagen, das Thema Schuldgefühle ist tatsächlich gar nicht so mein Thema.
Was glaubst du, was für Themen sind noch in deinem Rucksack so drin?
Das wusste ich, dass das jetzt kommt. Die Vorlage war zu gut.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, für mich ist dieses Thema, was wir vorhin so groß aufgemacht haben, wie gelingt ein gutes Leben? Was bin ich nicht nur mir schuldig? Was bin ich der Welt schuldig? Was will ich ihr zurückgeben? Was will ich den Menschen zurückgeben? Wie verhalte ich mich richtig? Wie gelingt das, dass ich ein authentischer Mensch bin, der mit seinen Mitmenschen liebevoll umgeht, der selber nicht ausgrenzt, etc.? Da spielt das Thema Schuld bestimmt immer wieder mit rein. Das lässt sich, glaube ich, auch gar nicht anders leben. Aber es ist für mich tatsächlich nicht so ein Block-Thema. Sondern ich glaube, das ist etwas, was in ganz vielen Facetten unterschiedlich immer im Leben mitschwingt.
Ja, ich finde es total beeindruckend. Du hast vorhin gesagt, dass du Ausgrenzung erlebt hast, dass du Mobbing erlebt hast und sagst, mir ist es wichtig, in meinem Rucksack ist drinne, wie kann ich liebevoll mit Menschen umgehen? Also kam für mich so diese Hypothese, wenn man selbst Ausgrenzung erlebt hat, dann schaut man nochmal verstärkter darauf, wie kann ich liebevoll mit meinen Mitmenschen umgehen? Was glaubst du, ist es bei dir so, dass man dadurch wie so sensibilisiert ist?
Ja, ich glaube, zum einen hast du natürlich so einen siebten Sinn für Ausgrenzung. Du schaust anders hin. Mein Sohn ist 7. Der ist jetzt eingeschult worden. Der hat natürlich auch schon so, wie soll ich sagen, persönlich jetzt noch keine Erfahrung gemacht. Aber in so einem Kinderleben passiert sowas natürlich automatisch immer mal wieder, dass er Ausgrenzung erfährt. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch nochmal ein Punkt, zu dem ich durch das Muttersein vielleicht auch nochmal einen stärkeren Bezug habe. Ab dem Zeitpunkt, wo du das einem kleinen Menschen erklären musst, was da passiert und wie man damit umzugehen hat, musst du dir nochmal ganz anders Rechenschaft darüber auch ablegen, wie du selber damit lebst. Also das betrifft das Thema Ausgrenzung, Mobbing, es betrifft das Thema Liebe. Wenn dein Kind dich fragt, heiraten Frauen auch Frauen und Männer Männer, und du ihm sagst, Schatz, am Ende vom Tag wirst du dich in Menschen verlieben, und es ist mir völlig egal, in welchen du dich verliebst, dann merkt man erst, ach, guck Guck mal, du formulierst das einfach jetzt bewusst ganz anders, weil du einen anderen Menschen, der zu dir aufschaut, versuchst ins Leben zu bringen und umgekehrt versuchst, dass er ein gutes Leben, ein gelingendes Leben führt und dass du dadurch anders drauf schaust. Du hast ja nochmal speziell nach dem Thema auch Mobbing und Ausgrenzung gefragt. Also ich bin schon jemand, der mit dem Mundwerk schnell ist. Ich mache mal einen Spruch. Ich habe gern Spaß. Ich läste auch mal, bestimmt. Ich bin schon jemand, der manche Vorlagen verbaler Art, manche Witze, also ich nehme die schon an. Ich gehe dem nicht aus dem Weg. Aber dieses grundsätzliche Thema, Menschen auch anzunehmen und trotzdem erstmal das Beste anzunehmen von ihnen und sie eben nicht ablehnend zu behandeln, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Das gelingt mir auch nicht immer gut und ich tappe da bestimmt auch in die ein oder andere Klischeefalle selber oft auch rein und will mich da überhaupt nicht, wie soll ich sagen, besser stellen in der Formulierung, als ich bin. Aber ich glaube schon, dass es mir bewusst ist und ich bemühe mich darum.
Den Eindruck habe ich auch und mir fiel noch ein zu dem Thema, wenn das eigene Kind die ersten Ausgrenzungen erfährt, dann habe ich auch gemerkt, diese eigene Erfahrung der Ausgrenzung und der Mobbing-Erfahrung, nicht diese Angst, nicht auf dieses Kind zu projizieren.
Ja.
Und ich finde, es ist eine riesengroße Herausforderung, wieder diese Trennung vorzunehmen. Das ist meine Angst, das ist meine, nicht die meines Kindes. Also das auch wieder klar zu trennen und da zu gucken, wann verschwimmt es eigentlich und wann muss ich da auch wieder bewusster und achtsamer sein. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich finde, es ist eine ganz schöne Herausforderung.
Es ist eine sehr große Herausforderung und auch da gelingt die natürlich nicht immer gleich gut, weil die Kinder ja auf vieles auch unbewusst reagieren, weil sie dich spiegeln an Stellen, wo du gar nicht merkst, dass sie dich spiegeln, wo sie vielleicht Gefühle aufnehmen, wo du gar nicht gemerkt hast, dass du sie überhaupt aussendest, dass da überhaupt irgendwas spürbar ist. Und ich glaube, allein das muss einem bewusst sein, dass das nun mal verschwimmt, dass es da viele Grauzonen gibt, dass sich auch da das nicht immer trennen und verteilen lässt und dass man einfach aufpassen muss, was man da ins Leben reinschickt.
Das klingt so ein bisschen nach einer inneren Gelassenheit.
Ich störe mich an der Formulierung, liebe Sarah, das ist so, weißt du, die ist so ausgelutscht,
yeah.
Ich und innere Gelassenheit, da könnte ich erstmal nur lachen, wenn ich es höre.
Okay.
Weil das ist wie so, wenn ich sage, ich bin jetzt total achtsam. Ich bin kein gelassener Mensch, vom Typus her schon nicht, weißt du?
Yeah.
Ich würde mich nie als gelassen bezeichnen, weil ich mit dem Ausdruck eigentlich gar nichts anfangen kann. Ich weiß auch gar nicht, ob ich gelassen sein will. Also, verstehst du, ich will ja angefasst werden und ich will mich auch mal aufregen dürfen und ich will lustig sein und ich will emotional sein. Ich will in den eng gesteckten Bahnen eines geregelten Lebens auch verrückt sein dürfen. Also, ich will vieles sein, aber eigentlich nicht gelassen.
Was ist gelassen für dich? Was verbindest du damit?
Du meinst, weil ich es so negativ aufgenommen habe? Ach, ich glaube, ich habe da gar kein negatives Gefühl zu dem Begriff. Ich glaube, dass das einfach so etwas ist, was wie so viele Themen einfach durch die Gassen getrieben wird.
Ja,
weißt du, so wie Werte. Schau dir Xing und LinkedIn oder andere Netzwerke an. Sobald irgendjemand was über Werte schreibt und wie er sein Leben lebt, kann er jeden Scheiß veröffentlichen und er wird immer noch irgendjemanden finden, der klatscht. Und so ist das, finde ich, mit der Gelassenheit halt auch. Das Wort ist so versaut.
Ja.
Und deswegen ist die Frage, was ist Gelassenheit, eigentlich eine ganz gute, weil man mal wieder aufs Wort schaut oder auf die Bedeutung, die es halt einfach individuell für einen hat. Und Gelassenheit ist vielleicht eher, wie soll ich das sagen, das Leben zuzulassen, aber eben nicht im Sinne von so einem mittleren Ton. Gelassenheit klingt für mich so, ich bin halt so mittel, so lauwarm. Ich schwimme da so durch und bin so zen-mäßig drauf. Und ich glaube, es gibt ja viel mehr diese Ausschläge. Du bist mal ausgelassen und dann zieht es dich wieder runter. Und ich glaube, die Gelassenheit ist vielleicht eher, es anzunehmen und damit so sein Frieden auch zu schließen, seinen Weg zu finden. Und gar nicht dieses, Ich bin da auf der Mittellinie und versuche da so ganz entspannt mitzuschwimmen. Das werde ich nie sein.
Was hättest du gern frühzeitiger gewusst?
In Bezug auf was?
Das darfst du ganz allein entscheiden, was dir gerade dazu durch den Kopf geht. Das ist ja das Spannende an diesen offenen Fragen, dass man gucken kann, was kommt denn da bei dir auf?
Was hätte ich gerne frühzeitiger gewusst? Naja, vielleicht ist es tatsächlich diese Krisenerfahrung. Du musst nicht alleine sein. Du musst das nicht alleine durchfechten. Und das geht tatsächlich auch schon auf diese Mobbing-Erfahrung zurück. Als ich Kind war, das war in den 80ern, da kannte man diesen Ausdruck nicht. Und natürlich hast du irgendwo erzählt, XY, diese Situation, da wurde ich so oder so behandelt. Aber du hast das nie in dieser Klarheit formuliert. Und es wurde auch nie in dieser Klarheit auch aufgenommen. Das geschah natürlich erst danach. Und danach ist dann wieder alles Mobbing gewesen, was an vielen Stellen, glaube ich, auch nicht immer hilfreich war. Aber ich glaube, diese Erfahrung, du bist nicht alleine. Es wird besser werden. Und je mehr Menschen du dich vernetzt, und damit meine ich nicht digital, sondern je mehr Menschen du dich im Leben vernetzt und dich mit ihnen verbindest, desto besser ist es. Du musst das nicht immer ins letzte Bit und Byte, ins letzte Müh alleine rauskriegen und alleine ausklamüstern. Du darfst dir helfen lassen.
Ja, das finde ich total schön, dass du das so sagst, weil ich glaube, das ist was total Hilfreiches. Du musst das nicht alleine durchstehen. Da ist immer jemand da.
Ja.
Ja. Auf was kannst du am leichtesten verzichten?
Ich würde sagen, schlussendlich Geld, Status. Also ich bin ein ehrgeiziger Mensch. Ich lebe ein gutes Leben und ich verdiene gutes Geld. Ich bin mir aber sehr im Klaren, woher ich komme. Und das hat für mich auch nur so lange einen Wert, solange der Druck, der daraus resultiert, auch nicht zu groß wird. Es ist für mich einfach kein Selbstzweck. Und wenn ich merke, das ist es nicht wert, dann möchte ich damit mich auch wieder verabschieden dürfen und möchte Dinge runterfahren können und anders leben. Also und das führt mich wieder zu der Formulierung zurück, wie gelingt ein gutes Leben? Mir gelingt ein gelingendes Leben, einfach sehr, sehr stark immer an diesem Punkt hängt, dass man das, was man auch hat und wie man jetzt lebt, auch immer wieder hinterfragen muss, auf den Prüfstand stellen sollte und auch keine Angst davor zu haben, dann auch mal Entscheidungen zu treffen, die von außen vielleicht nicht nachvollziehbar sind, die einem aber selber vielleicht gut tun.
Hast du so eine Entscheidung in jüngster Vergangenheit getroffen?
Nein, noch nicht, aber ich bin dran. Also ich bin schon stark auch mit meinem Mann im Gespräch. Wir leben ja jetzt hier im schönen Stuttgart, leben hier auch sehr gerne. Aber Stuttgart ist natürlich A, gar nicht so klein, B, auch sehr teuer. Und die Frage ist schon, was ist das wert? Für was arbeite ich? Arbeite ich für ein gutes Leben, in dem ich zufrieden bin mit mir und meiner Familie, meiner Beziehung? Oder muss ich quasi dafür arbeiten, dass ich hier leben kann, weil das Leben hier einfach auch so teuer ist.
Ja.
Und das finde ich eine ganz wichtige Frage. Ich bin jemand, der natürlich ehrgeizig ist, der gerne auch arbeitet, der sich aber immer wieder selbst erfinden möchte und das auch, ja, wie soll ich sagen, der das auch darf. Und dieses Dürfen, da lege ich schon Wert drauf. Und wer weiß, wo mich das noch hinführt.
Was würdest du mit einer zusätzlichen Stunde pro Tag anfangen?
Das sind so Fragen. Ja, ich würde leben. Also ich würde gar nicht groß was anders machen. Ich würde versuchen, mit allem so gut es geht zurechtzukommen und versuchen, dem gerecht zu werden. Wenn ich es vielleicht auf der Klischee-Ebene beantworten müsste, würde ich sagen, ich würde meditieren, ich würde brutal in mich gehen, ich würde laufen, keine Ahnung. Vielleicht würde ich mehr Leichtigkeit wünschen, ein bisschen mehr Leichtigkeit, Witz, Spaß, das vielleicht. Aber insgesamt glaube ich, die Stunde mehr, ja, die musst du nutzen, um so gut wie möglich durch deinen Alltag zu kommen, um zu leben um deine Sachen hinzubekommen und den Dingen gerecht zu werden, die dir wichtig sind.
Welche Dinge sind dir wichtig, denen du gerecht werden möchtest?
Welche Dinge sind mir wichtig, denen ich gerecht werden möchte?
Ja.
Ich glaube, so in den letzten Jahren hat sich mein Leben schon stark neben der Familie einfach um den Job, um die Firma gedreht. Ich habe da unglaublich viel Energie investiert und habe auch schon gemerkt, und das ist auch ein Ergebnis natürlich auch des Burnouts und der Depression, dass das so ein Selbstläufer geworden war. Was ich dachte, was wir machen müssen in der Firma und wie wir vielleicht größer werden oder nicht oder was wir tun müssen. Und dass man das schon immer sehr stark reflektiert hat in Bezug auf andere, was andere von einem erwarten, die beruflichen Partner, die Mitarbeiter etc. Und all das lässt sich schon wieder stark darauf zurückzuführen, wie will ich das haben, wie will ich leben und wie wichtig ist mir das eine oder das andere. Ich bringe jetzt immer noch genauso viel Einsatz, aber ich würde sagen, aus einer anderen Haltung, unabhängiger vielleicht auch und stärker auch auf die Themen bezogen, die mir tatsächlich mehr Freude machen. Ich habe mich zuvor quasi durch jede Gasse treiben lassen, habe mir jeden Hut aufgesetzt, der mir auch nur im Entferntesten hingehalten wurde. Und da bin ich besser geworden. Ich habe nicht mehr so viele Hüte auf. Und ich erlaube mir, auch wenn es oft anstrengend ist, auch Hüte ablehnen zu dürfen.
Ich versuche, diesen Zustand, den du da hast, ja, wir hatten ja vorhin schon gesagt, die Gelassenheit ist es nicht, aber es klingt eben danach, dass du, vielleicht ist es auch die Leichtigkeit, ich weiß nicht, wie würdest du das bezeichnen, dass du jetzt sagen kann, ich muss mir nicht mehr alle Hüte aufsetzen, ich muss mich nicht mehr durch alle Gassen treiben lassen. Wie würdest du das bezeichnen?
Ich glaube, ich habe da keinen Begriff für, weil Leichtigkeit passt irgendwie auch nicht, weil ich mir im Gegenteil wünsche, mein Leben sollte eigentlich viel leichter sein, im Sinne von nicht leicht im Sinne von weniger kompliziert, damit komme ich klar, sondern leicht tatsächlich noch mehr aus dieser inneren Haltung auch der Entspannung heraus und leichter im Sinne von sich eben nicht irgendwie überall reinzustressen und hochpushen zu lassen. Leichtigkeit und Gelassenheit passt irgendwie einfach nicht. Vielleicht würde ich sagen, es ist eine bewusstere Haltung geworden. Eine bewusstere, klarere Haltung zu mir selber.
Ja.
Und daraus möchte ich noch viel mehr machen. Ich habe das Gefühl, ich stehe gerade erst am Anfang. Ich habe gerade erst angefangen. Und es klingt vielleicht doof, so mit 44, aber ich glaube, dass gewisse Lebensthemen einfach ihre Zeit brauchen. Dass das einem wahrscheinlich in jeder Lebensphase immer wieder genauso ergehen wird. In 10 Jahren werden es andere Themen sein. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich habe vielleicht gerade erst den goldenen Faden in der Hand oder ich sehe vielleicht gerade mal das Ende und da ist noch ein dicker Wollknäuel. Und ich werde mich dran machen, den immer mal wieder abzuwickeln. Das werde ich nicht immer schaffen. Aber vielleicht habe ich das Glück, immer mal wieder ein Stück zu erwischen.
Ja. Du hast gesagt, diese klarere Haltung. Und da habe ich so gedacht, ja, dieser Blick mehr nach innen. Und du hast es vorhin gesagt, eben weg von diesem Außen. Ne, was wird uns von außen auferlegt? Wohin wollen uns die Leute haben? Was sollte man tun? Dass du jetzt viel mehr diesen Blick nach innen richten kannst und auch damit ja auch nach außen gehen kannst. So wie wir es auch am Anfang hatten, eben Menschen in der Gruppe auch zu erzählen, wie geht es mir, was für Gefühle nehme ich wahr und dadurch auch Verbindungen zu schaffen. Und das klingt danach, als wäre es mehr in deinem Leben geworden.
Doch, das würde ich schon sagen. Das ist es auch. Das ist mehr geworden.
Ja, ja. Und somit komme ich ja dann auch wahrscheinlich zu den Fragen, die du in deinem Rucksack hast. Wie ist es für mich ein gelingendes Leben, ein gutes Leben zu führen?
Wer will ich gewesen sein?
Wer will ich gewesen sein? Ja, ja. Wie würdest du denn diese Frage heute beantworten? Wenn wir jetzt mal sagen, würdest du jetzt auf deinem Sterbebett liegen?
Auch ein All-Time-Klassiker.
ich habe diese Frage noch nie gestellt, aber dadurch, dass wir es jetzt so hatten, durch diese
ja, im
Vorlage.
Im Coaching, weißt du, es war jetzt gar nicht ironisch in deine Richtung, sondern es ist tatsächlich, weil du das natürlich so oft liest, schreib letzte Briefe an dich selber.
Okay.
Das ist manchmal so schade, weil dadurch natürlich, wenn das so manchmal tatsächlich so inflationär gebraucht wird, geht ja auch wieder diese Tiefe dieser Frage auch wieder verloren, weil das so, so glatt und abgeschliffen wird.
Ja.
Ich würde das heute so beantworten. Ich möchte ein Mensch gewesen sein, der Spuren hinterlassen hat. Mhm. Spuren vor allem im Leben anderer. Ja, ich möchte ein gutes Leben führen. Ich möchte auch durchaus erfolgreich sein. Aber im Sinne von, dass da was zu mir zurückkommt. Im Sinne von, dass das, was ich tue, wie ich mich mit Menschen befasse, wie ich mit ihnen umgehe, dass ich sie verändern kann. Dass ich ihnen was mitgeben kann und wenn das nur 2 Minuten ihrer Lebensstrecke sind, dass ich ihnen da vielleicht einen Gedanken, eine Reflexion, eine Idee mitgeben konnte, wo ich hinterher denke, Mensch, das war ein gutes Gespräch, da habe ich vielleicht was bewegen können. Also insofern möchte ich nicht sofort vergessen sein im Sinne, ich habe was mitgegeben, ich habe was getan und das ist für mich nicht. Das ist für mich nicht an Firma und Geld gebunden. Ich glaube, dass das die Spuren sind, von denen ich hoffe, dass ich sie hinterlassen kann. Ich möchte Spuren hinterlassen und bis dahin möchte ich jemand sein, der immer wieder wächst und sich verändert und der seinen Ängsten nicht gestattet, auch wieder die Macht über das eigene Leben zu haben, auch sich verändern zu dürfen und die viel gepriesene Komfortzone wieder zu verlassen, was das auch immer sein mag. Ich habe das bisher noch nicht gefunden, die Komfortzone, aber die eingetretenen Pfade, die jeder von uns hat, in denen er sich bewegt, das Leben rechts und links, wie er sich eben gebaut hat und wie es ja im Alltag auch sein muss. Also du kannst nicht jeden Tag deine Komfortzone verlassen, aber dass ich das immer wieder hinterfragen darf, verlassen darf, neu machen darf und dass ich bis dahin auch Menschen habe, die das verstehen und mitgehen können.
Ja, ja. Welche Geschichten soll man über dich erzählen?
Hängt damit, glaube ich, schon zusammen. Sie ist immer ihren eigenen Weg gegangen. Sie hat sich ihren Ängsten gestellt. Und Sie hat manchmal Dinge gemacht, die man nicht nachvollziehen konnte, die aber für sie Sinn gemacht haben. Also ein großer Wendepunkt in meinem Leben ist, dass ich zum zweiten Mal verheiratet bin und mich mit Anfang 30 von meinem ersten Mann nach wenigen Jahren Ehe getrennt habe, weil ich einfach gemerkt habe, ja, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass es nicht funktioniert. Dass ich bei aller Liebe, die ich empfunden hatte, die da war, dass sie aufgebraucht war, dass es einfach nicht funktioniert und dass ich das korrigieren muss für mich. Und das war, glaube ich, somit eine der härtesten Erfahrungen meines Erwachsenenlebens, mich zu trennen vor aller Augen mit, ich würde sagen, 95% Unverständnis zu leben, auch unter den engsten Freunden oder auch in der Familie, die nicht nachvollziehen konnten, warum ich das mache und warum ich diesen Weg gehe und der mich schlussendlich dahin führt zu sagen, ich möchte sowas nie wieder erleben, auch so eine, eigentlich so eine Entscheidung treffen zu müssen, sie vollziehen zu müssen, aber dennoch zu wissen, dass ich es kann und dass ich überlebt habe.
Das klingt gar nicht so einfach, so eine Entscheidung zu treffen, wo du weißt, okay, da sind 95%, die das nicht unterstützen.
Ja.
Was würdest du Menschen raten, die sich genau in so einer Situation befinden?
Ich würde raten, wenn es nicht möglich ist, im eigenen engen Umfeld darüber zu sprechen, dann ein bisschen nach außen zu gehen. Irgendwo sich Menschen, ein Netzwerk, etwas zu suchen, um trotzdem gewisse Dinge mal auszuprobieren, mal zu formulieren oder überhaupt mal denken zu dürfen. Und das ist eben auch der wichtigste Punkt, diese Gedanken und Gefühle zuzulassen. Man muss nicht alles machen, was man sich da so denkt. Und dazu will ich auch gar nicht raten. aber erst im Denken und im Formulieren und im Aussprechen, glaube ich, kriegst du auch oft raus, was wichtig ist und was du eben tun musst und was du vielleicht auch lieber bleiben lässt.
Ja.
Und wenn es so ist, dass der Gedanke trägt, er trägt im Sinne, da steckt was dahinter, du musst was tun, auch wenn da viel Unverständnis ist, den Mut zu haben, es zu machen.
Mhm.
Und da auch auf die eigene Kraft zu vertrauen.
Mhm. Das ist total schön, wenn du sagst, auf die eigene Kraft zu vertrauen. Das ist ja manchmal auch gar nicht so einfach.
Ja, und im Aussprechen fand ich die Formulierung eigentlich blöd. Weil das ist auch schon wieder so, das liest du überall. Das ist so, ja, das stört mich in diesen ganzen Bereichen so unglaublich. Es gibt im Moment keine Sau, die noch nicht durchs Dorf getrieben wurde. Und vielleicht wäre mir das wichtig, dass man sich auch von den Bedeutungen, die Worte haben, dass man sich davon auch trennen darf, dass du deine eigene Bedeutung dir schaffen darfst und dass du darüber nachdenken darfst, was das für dich überhaupt heißt, verdammt nochmal. Und dass es was anderes heißen darf, wie für deine beste Freundin. Und Kraft, ja, auf seine eigene Kraft zu vertrauen, was hatte ich damals für ein Gefühl für meine eigene Kraft? Gar keine. Das kann ich vielleicht im Nachgang so formulieren, weil ich vielleicht auch das Glück hatte, dass es jetzt gut ist, dass ich in eine Lebenssituation hineingewachsen bin, die ich mir auch gewünscht habe, die ich mir auch hart erarbeitet habe. Aber was würde ich darüber sagen, wenn es anders wäre? Ich glaube, ich würde trotzdem sagen, in jedem Fall, ich hätte es immer machen müssen. Ich hätte immer gehen müssen und ich hätte immer das so entscheiden müssen.
Für dich wahrscheinlich.
Für mich, weil ich genau weiß, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ah, noch ein Klischee. Aber ein unglaublich wahres. Die Formulierung, die stimmt einfach.
Die dürfen wir einfach mal stehen lassen.
Die dürfen wir stehen lassen.
Das ist schön. Okay. Dann möchte ich dir noch eine Frage stellen, in der Hoffnung, dass es nicht eine Frage ist, die du schon ganz oft gehört hast. Wenn du ein Alien wärst und du würdest auf unserer Erde landen, was würde dir als allererstes auffallen?
Ich glaube, mit wie vielen Dingen sich die Menschen umgeben, wie viele Sachen wir haben. Im materiellen Sinne einfach wie unser Leben so ausgestaltet ist, in was für Häusern wir leben, wie stark das alles strukturiert ist, wie vielleicht auch wie wenig Natur verbunden es ist, vielleicht auch wie wenig es mit uns Menschen selber verbunden ist. Dass das natürlich etwas ist, ich weiß nicht, ich wusste irgendwann mal die Zahlen, aber das kann ich dir nicht mehr sagen, in welchem Rhythmus sich alles, was sich auf der Erde befindet, quasi verdoppelt oder selber reproduziert. Also du weißt, was ich meine, diesen Zyklus dessen, was auf der Erde ist. Und damit meine ich nicht nur, dass wir unglaublich viele Menschen natürlich geworden sind. Aber wenn wir schon so viele Menschen geworden sind, müssen wir dem natürlich anders Rechnung tragen.
Was meinst du damit genau?
Naja, ich will jetzt da nicht wieder riesige Fässer aufmachen, aber natürlich geht es darum, dass wir Gegenden haben mit sehr, sehr vielen Menschen, die natürlich einen Lebensstandard und sich eine Lebenssicherheit wünschen, wie wir in der westlichen Welt auch. Und dass wir ja auch natürlich wissen, dass das unsere Welt, unsere Erde nicht mehr hergeben wird. Dass jeder in Zukunft auch noch ein eigenes Auto fahren wird. Dass es schon natürlich um die Verteilung von Gütern und von Geld gehen wird, ganz stark auf dieser Welt.
Ja. Gibt es da einen Wunsch, den du so allgemein an die Menschen richten wollen würdest?
Oh, nein. Das steht mir irgendwie nicht zu. Ich würde mir wünschen, und vielleicht schließt sich damit der Kreis, dass jeder sich die Frage nach dem eigenen gelingenden Leben und wie es quasi in Verbindung mit den Menschen, die man liebt und in Verbindung mit der Welt, die einen umgibt, in dem kleinen Bereich, den man eben prägen und gestalten kann, dass man das so gut wie möglich macht und dass man die Welt, die Erde an der Stelle, wo man ist, so gut wie möglich in Ordnung hält und so gut wie möglich hinterlässt. Und wenn jeder da vielleicht ein bisschen genauer und ein bisschen reflektierter und bewusster hinschauen würde, dass das vielleicht an manchen Stellen schon reicht. Das löst kein Umweltproblem und das löst kein Wachstumsproblem. Aber dafür habe ich leider gerade auch keinen Rat.
Ich möchte jetzt zu der Frage kommen, die mein Gast zuvor gestellt hat. Und diese Frage lautet: Was hat dir zuletzt ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert?
Ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat mich tatsächlich die Einschulung meines Sohnes. Man weiß ja, dass das einem droht, als Mama das Kind auf diesem nächsten Step ins Leben zu begleiten. Und man sieht daran so schön, was solche Lebensabschnitte für Angst machen, wie verunsichernd das ist. Was in so einem kleinen Menschen alles passiert, was da plötzlich für Wut und Emotion ist. Und es ist einfach unglaublich spannend, aber vor allem auch schön und bereichernd, so einen kleinen Menschen dann auf diesem neuen Lebensabschnitt begleiten zu dürfen. Und wenn man dann sieht, dass er das die ersten Wochen weil aller Angst und Unsicherheit so gemeistert hat und wie stolz er auch auf diese Lebensleistung ist, weil das ist ja erstmal seine bisherige Lebensleistung und das sieht und das miterleben darf, dann zaubert mir das ein Lächeln auf die Lippen, dann macht mich das auch sehr glücklich.
Schön. Jetzt bist du an der Reihe, dem nächsten Gast eine Frage zu stellen.
Ja, da bleibt jetzt eigentlich für mich nur eine Frage übrig. Was bedeutet für dich ein gelungenes Leben? Wer möchtest du gewesen sein?
Ja. Und es ist so schön, wie sich dadurch dieser Kreis immer wieder geschlossen hat zum Anfang, wie sich der Bogen immer wieder gespannt hat.
Ich glaube, das erlebst du oft, oder?
Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Aber es ist so, du hast vorhin gesagt, du versuchst manchmal noch diesen Faden zu greifen. Und ich hatte das Gefühl, in diesem Gespräch hattest du sehr stark diesen Faden in der Hand, der sich so durch dein Leben zieht oder zumindest die Fragen, die sich so durch dein Leben ziehen und die du in deinem Rucksack trägst.
Ja, das ist das Komische und das ist der eigenartige Effekt des Gesprächs auch, dass indem man drüber spricht und sich drüber austauscht, man sich plötzlich viel bewusster über diesen Faden wird. Und dass man vielleicht auch manchmal merkt, dass ich vielleicht schon mehr in Händen halte, als ich dachte. Dass das aber nicht immer nur im eigenen stillen Kämmerlein gelingt, sondern dass du dich in die Welt rauswagen musst. Und dass ich das genauso tun muss und dass das jeder andere auch tun muss. Aber einfach nur in der theoretischen Überlegungen in der eigenen Reflexion, immer nur in meinem Kopf wohnend, kommt man nicht weiter.
Ja, also manchmal ein bisschen mehr raus aus dem Kopf. Ja. Und ich danke dir vor allen Dingen auch sehr für dieses Gespräch, was für mich sehr klar und sehr ehrlich, also du warst sehr ehrlich, sehr offen auch, was dich stört, was du nicht gut findest. Also ich finde das einfach total schön, wie klar du dich da positionieren kannst.
Vielen
und
Dank.
Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Dafür möchte ich mich wirklich ganz herzlich bei dir bedanken, auch dass du jetzt sozusagen mehr aus deinen Gedanken rausgegangen bist und ja, mich hast ein Stück weit hast teilhaben lassen. Dafür vielen lieben
sehr
Dank.
Sehr gerne, hat mir großen Spaß gemacht und ist mir auch tatsächlich sehr leicht gefallen mit deinen
Schön,
Fragen.
Das freut mich sehr. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage, nämlich der Frage, mit der wir begonnen haben. Wer bist du?
Ich bin Irene, eine Frau auf der Suche, eine Frau, die ein gutes Leben führen möchte, die sich viel Liebe und Leichtigkeit wünscht, immer noch mehr davon haben möchte und die hofft, am Ende vom Tag ein Mensch gewesen zu sein, der Spuren hinterlassen hat.